langweilig. Die lesen von Montag bis Samstag die langweilige Zeitung und am Sonntag hören sie die langweilige Predigt. Aber die Zeitung, die ist gar nicht immer so langweilig. Wer von euch Kindern ist Fußballfan oder mag gern Fußball? Keiner? Also ich bin auch kein Fußballfan und seitdem meine Jungs nimmer da aktiv sind, habe ich keine Ahnung von gar nichts mehr. Aber ich mag gern Sprache und immer mal gute Sätze. Und da war im Sportteil neulich ein Wettbewerb, die beliebtesten Fußballsprüche des Jahres. Also zum Beispiel sagt da ein Manager von Werder Bremen, Frank Baumann, jeder Sieg tut gut, ein Derby-Sieg noch guter. Oder Lothar Matthäus, immer für einen guten Spruch gut, der wurde gefragt beim Spiel FC Bayern gegen FC Arsenal, Halbzeitstand war 1:1 und er wurde gefragt, wie er denkt, dass das Spiel ausgeht. Und er hat gesagt, mein Tipp ist 1:1, auch wenn in der zweiten Halbzeit sicher noch Tore fallen werden. Ich kann ihn verstehen, das sind Franke und die haben es, glaube ich, nicht so mit Mathe. Dann hier ein Torhüter von der U21, das sind die Jungen, sagt nach dem Elfmeterschießen, ich habe einfach nicht nachgedacht, so wie ich immer nie nachdenke. Also. Ich weiß leider nicht, wie es ausgegangen ist. Es waren die besten 14 und da war jetzt irgendwann im Oktober die Entscheidung, vielleicht kann das jemand googeln, welcher Spruch gewonnen hat. Warum ich euch das vorlese, weil nämlich die Zeitung manchmal auch, der Fußball manchmal auch viel mit der Bibel zu tun hat. Es gibt jetzt hier nämlich noch einen Spruch von einem Trainer von Hoffenheim, Julian Nagelsmann. Der hat zwei von seinen Spielern, die wechseln ja immer mal so hin und her, hat er verloren an den FC Bayern oder verkauft, kann man sagen. Wahrscheinlich hat er viel Geld gewonnen. Und dann sagt er, weil gefragt worden ist, wie das für ihn ist, dass die zwei jetzt da fehlen. Ein Bauer muss sich auch mal von seinen Kühen und Schweinen trennen, auch wenn er eine gute Beziehung zu ihnen hat. Also. Und was ist jetzt das Gemeinsame von dem Fußball und der Bibel? Auch in der Bibel werden Menschen immer mal mit Tieren verglichen. Und Corinna, ich habe hier ein nahezu echtes Schaf. Das ist mein Mutmachschaf, darf manchmal bei mir im Bett schlafen. Ich habe aber auch noch ein Foto dabei von echten Schafen. Der mag sie. Haut hin, also die... Schafe, das ist jetzt ein Vergleich. Wir haben, das sieht jetzt noch kuschelig aus, aber eigentlich sind Schafe Tiere, das ist nicht so schmeichelhaft. Man sagt oft manchmal ein dummes Schaf. Schafe, das sind auch Tiere, die sind nicht stubenrein, also die verdrecken ihr eigenes Gehege. Die stehen quasi vorn auf ihrem Essen und lassen hinten alles fallen. Deswegen muss der Hirte mit denen immer unterwegs sein. Also Schaf heißt immer unterwegs sein. Dem Hirten folgen, immer neue, frische Weideplätze suchen, damit man gesund bleibt. Jesus hat auch viel von Schafen erzählt, unter anderem eine ganz berühmte Geschichte von dem verlorenen Schaf. Und das ist quasi unser Predigttext heute und das liest uns jetzt mal die Pia vor. Und dazu sehen wir Bilder.
Maxi, du darfst das erste Bild. Hier siehst du einen Bauern. Er hat 100 Schafe. Er zählt sie gerade. Ein Schaf fehlt. Oh weh, wo ist es hingelaufen? Ist es im Hühnerstall? Nein. Ist es hinter dem Heuhaufen? Nein. Ist es unter den Büschen? Nein, es ist weg. Den ganzen Tag lang sucht der Bauer nach seinem Schaf. Er klettert über Hügel und auf Felsen. Er bleibt im Dornengestrüpp hängen, die Dornen kratzen ihn, aber er gibt nicht auf. Er ist müde und hungrig. Seine Füße tun weh, aber er gibt nicht auf. Endlich entdeckt der Bauer sein Schaf. Es ist in den Fluss gefallen. Der Bauer springt kopfüber ins Wasser. Platsch, er rettet sein Schaf. Hurra, der Bauer hat sein Schaf gefunden. Das gibt ein Fest. Jesus sagt, Gott ist wie der Bauer. Er liebt uns genauso, wie der Bauer seine Schafe liebt.
Okay, danke, Pia. Also Kinder, gell, die Geschichte ist einfach. Oder habt ihr alle verstanden? Genau. Aber die Erwachsenen, die müssen jetzt da noch ein bisschen drüber nachdenken. Und das ist für euch ganz langweilig, weil ihr habt das ja schon kapiert. Deswegen dürft ihr jetzt euer eigenes Programm haben mit der Katja und dem Jürgen. Genau. Das noch nicht. Nee, mach ganz weg. Okay, also jetzt sind die Kinder draußen, aber genau um solche Kinder geht es, bevor Jesus die Geschichte von dem verlorenen Schaf erzählt. Und zwar ist die Frage, warum geht ein Schaf überhaupt verloren? Also warum verläuft sich ein Schaf, warum ist es nicht bei der Herde? Weil da ist es doch eigentlich geschützt und sicher und geborgen und wird gut versorgt. Und ich denke, kein Schaf verlässt freiwillig die Herde. Der Evangelist Matthäus, da kann man die Geschichte lesen, der schreibt, dass Jesus, bevor er die Geschichte erzählt, ein Kind, ein kleines Kind holt, zu sich ruft und in die Mitte stellt und den Zuhörern, also das waren fromme, gläubige Zuhörer, sagt er, jetzt schaut euch mal dieses Kind an. Jetzt, Maxi, kannst du mal das Foto von dem Mädel, genau. Also ein Kind kommt auf die Welt und ist absolut angewiesen darauf, dass es willkommen ist, dass es geliebt wird, so wie es ist. Also das Mädel da, das schaut einfach ganz erwartungsvoll, dass es Menschen hat, denen es vertrauen kann. So ein Kind ist schwach, also ein Lämmchen. Und das Kind vertraut dem, von dem es abhängig ist. Kannst du vielleicht das nächste Foto? Also der Junge geht jetzt dem Erwachsenen nach, nimmt es an der Hand, weil so einem Kind bleibt eigentlich gar nichts anderes übrig, als den Großen zu folgen, weil es abhängig ist. Es glaubt demjenigen, von dem es abhängig ist, und es liebt denjenigen, von dem es abhängig ist. Und Jesus sagt, genau so sollt ihr mir vertrauen, so sollt ihr werden. Und ihr könnt mir auch vertrauen, weil ich bin vertrauenswürdig. Und wer so ein kleines Kind aufnimmt und es liebevoll behandelt, das ist so, wie wenn ihr mich aufnehmt und mich liebt. Und das heißt auch, an dem, wie wir mit diesen Kleinen und Schwachen und Abhängigen umgehen, an dem wird man sehen, ob wir Jesus lieben. Weil uns wichtig ist, weil ihm wichtig ist, also die Kleinen. Und diese Kleinen, die von uns abhängig sind, die werden an uns und an dem, wie wir sie behandeln, sehen, wie Gott ist. Weil Gott ist die Liebe. Soweit das Ideal. Und dann erklärt Jesus, dass es manchmal passiert, dass solche Kleinen eben nicht der Liebe begegnen, sondern manchmal auf Menschen treffen, die sie durcheinander bringen und die ihnen ein verzerrtes Bild von Gott vorleben. Vielleicht reden die sogar von Gott und vielleicht auch von seiner Liebe, aber das, was sie leben und wie sie das Kind behandeln, das passt nicht zusammen. Und das Kind hört auf der einen Seite von der bedingungslosen Liebe Gottes. Und auf der anderen Seite erlebt es, dass Liebe eben doch an Bedingungen geknüpft ist. Das ist zum Beispiel, wenn es geliebt werden will von Eltern, Tanten, Onkeln, Lehrern, Gemeindemitarbeitern, sich auf eine gewisse Weise verhalten muss. Also dass es so und so sein sollte, so und so denken sollte, sich so und so verhalten sollte, Erwartungen erfüllen, irgendwas leisten, in ein Schema passen. Und dann hat so ein Kind zwei Möglichkeiten. Entweder es passt sich an, weil es will ja geliebt werden, oder es läuft davon, innerlich oder äußerlich. Und im schlimmsten Fall hört es auf, Gott zu vertrauen, nicht nur Menschen zu vertrauen. Und es meint, es ist besser, für sich selber zu sorgen, weil es wird zwar in der Herde, sage ich jetzt mal, versorgt, aber es opfert dann vielleicht seine Persönlichkeit oder seine Würde. Und Jesus sagt zu den Zuhörern, also zu der Herde: Weh dem, der einem von diesen Kleinen, die einmal vertrauen wollten, die einmal Liebe gesucht haben, also die einmal mich gesucht haben, weh dem, der so ein Kleines dazu bringt, die Herde zu verlassen und sich zu verlaufen. Und dann sagt Jesus noch: Es steht schlimm um diese Welt, weil es Dinge in ihr gibt, durch die Menschen das Vertrauen zu Gott verlieren können. Und er sagt noch, das ist wohl unvermeidlich, aber weh dem, der daran mitschuldig wird. Und dann erzählt Jesus die Geschichte von dem verlorenen Schaf. Das kannst du mal weg. Wir haben heute nicht mehr so viel Ahnung von Schafen und Hirten, haben aus der Geschichte eine sehr romantisch kuschelige Geschichte gemacht, haben auch das aus dem verlorenen Schaf so ein niedliches, hilfloses Opfer gemacht, haben so ein ideales Bild von einem verlorenen Schaf. Ich sage mal, einen Wunschtraum von einem verlorenen Schaf, und ich nenne das jetzt mal das verlorene Traumschaf. Also das verlorene Traumschaf, das sieht so aus, vielleicht kannst du nochmal das, genau, das ist das verlorene Traumschaf, ideal. Es weiß natürlich, dass es verloren ist, und es fühlt sich schrecklich einsam. Und es macht sich bemerkbar, also es ruft nach Hilfe oder zumindest schaut es mit ganz großen, traurigen Augen. Und es wirkt schwach und es wirkt hilfsbedürftig, und dann kommst du. Das ideale verlorene Traumschaf hat nämlich nur auf dich gewartet. Und du erzählst ihm vom guten Hirten und dass mit ihm alles viel besser ist und dass es so toll ist, zur Herde zu gehören und dass sich da alle so lieb haben. Und das verlorene, ideale Traumschaf hängt ganz interessiert und dankbar an deinen Lippen. Und es lässt sich trösten und in den Arm nehmen. Und es erzählt dir vertrauensvoll alle seine Sorgen. Und das ideale, verlorene Traumschaf, wenn es nicht von selber kommt, lässt sich natürlich bereitwillig in die Herde einladen. Und dann sitzt es ganz ergriffen in der Schafversammlung. Und vielleicht laufen ihm vor Rührung die Tränen runter und vor Sündenerkenntnis. Und es bittet dich um Gebet und spätestens nach einem halben Jahr tritt es in die Herde ein und lässt sich taufen. Und dann engagiert es sich natürlich gleich in der Herde, zum Beispiel in der Lämmerarbeit oder in der Schafband oder nur als Rasenmäher. Und es könnte auch sein, es geht raus und sucht ein anderes ideales, verlorenes Traumschaf und bringt es mit zur Herde. Also ideales Traumschaf habe ich jetzt natürlich überspitzt gezeichnet, und ich denke aber, wir haben alle so diesen Traum von dem verlorenen Schaf, wie das so sein sollte. Jetzt ist es aber so, dass diese idealen Traumschafe eher die Ausnahme sind. Daneben gibt es auch die äußerst unbeliebten, ich nenne die jetzt mal Albtraumschafe. Ich habe ewig gesucht nach einem Bild von einem Albtraumschaf, habe nicht wirklich eins gefunden, aber vielleicht, wenn ich euch das jetzt beschreibe, vielleicht denkt ihr an jemanden, an so ein Albtraumschaf. Also das kann jetzt weg. Albtraumschafe sind, wie der Name schon sagt, der Albtraum der Herde. Ein Albtraumschaf fühlt sich erstmal überhaupt nicht verloren und auch nicht hilfsbedürftig. Und so ein Albtraumschaf will absolut nicht einsehen, dass ihm was fehlt, obwohl es für dich so offensichtlich ist. Und das Albtraumschaf ist äußerst widerspenstig und misstrauisch. Und du lockst und du wirbst und du betest und du lädst es ein, immer wieder. Und dann kommt es auch, manchmal, und dann wieder nicht, vielleicht ein halbes Jahr nicht mehr. Und du schaffst es einfach nicht, dass sich das ordentlich in die Herde integriert. Das sind Einzelgänger, Sonderlinge, ewige Zweifler, Ignoranten. Und irgendwann denkst du dir: Du Albtraumschaf, du kannst mir mal gestohlen bleiben. Du willst ja gar nicht gerettet werden. Dir muss es eigentlich noch viel schlechter gehen. Dann kommst du schon irgendwann mal freiwillig angekrochen und siehst, dass du uns brauchst. Aber jetzt ist es verschwendete Energie. Ich investiere es lieber in die idealen verlorenen Albtraumschafe. Und die Herde ist ja auch noch da und muss versorgt werden. Also, und dann ist es so, dass sich das Albtraumschaf denkt, wusste ich es doch, die kommen auch ohne mich klar, die brauchen mich gar nicht. Und es fragt sich, warum soll ich da hingehen? Die Musik in meiner CD-Sammlung ist viel besser und meine Kumpels haben dieselben Interessen wie ich und sonntags will ich ausschlafen oder was mit der Familie machen oder meinem Hobby nachgehen. Und wenn ich wirklich Lust hätte auf was Frommes, gibt es immer noch Joyce Meyer und Bibel TV. Und diese Frage, warum soll ich zur Herde oder warum soll ich gerade zu dieser Herde, ich denke, die ist berechtigt. Warum soll dieses Schaf kommen? Zum Glück gibt es die idealen verlorenen Traumschäfchen, die machen, dass wir uns gut fühlen. Für die müssen wir nur die Gattertür aufmachen und dann kommen die reinspaziert und benehmen sich anständig. Aber die Albtraumschafe, die machen, dass wir uns fühlen wie Versager. Wir fühlen uns schlecht. Über die Albtraumschafe kann man sich ewig den Kopf zerbrechen, also ganze Gemeinden überlegen sich Konzepte, was man noch alles tun kann, um die zu gewinnen. Und natürlich nennt man die nicht Albtraumschafe, im schlimmsten Fall nennt man die Ungläubige, im besten Fall nennt man sie Gäste und dazwischen gibt es die Kirchenfernen, die Kirchendistanzierten oder die da draußen. Dabei wäre das Rezept so einfach. Albtraumschafe, und das können wir von ihnen lernen, sind nämlich unglaublich sensibel und spüren sofort, was echt ist. Denen kannst du nichts vorspielen, schon gar nichts Heiliges. Die reagieren höchst empfindlich auf jede Art von Manipulation. Die wittern das schon 3 Kilometer gegen den Wind, wenn da einer kommt und will sie zu irgendwas überreden. Vielleicht haben die mit Herden schon schlechte Erfahrungen gemacht. Deswegen, das ist ganz interessant, schiebt Jesus ja auch vor dieser Geschichte diese Szene mit dem Kind rein, wo er eigentlich warnt vor denen, die so ein Kind emotional oder geistlich missbrauchen, dass es sich verläuft. Albtraumschafe haben eine ganz feine Antenne für echte Liebe. Das heißt, mehr als alle anderen Schafe haben diese Schafe ein Gespür für die wirkliche Gegenwart Gottes. Und das können wir von ihnen lernen. Also Albtraumschafe sagen, wollen doch mal sehen, wie weit deine Liebe reicht. Würdest du mich auch lieben, wenn ich bis an mein Lebensende, also wirklich bis ans Ende, überhaupt nichts wissen will von deinem Gott und auch nichts von deiner Herde oder von deinem Frömmigkeitsstil? Wärst du dann auch noch bei mir? Also ein Albtraumschaf interessiert sich erstmal überhaupt nicht für theologische Wahrheiten. Das Einzige, was so ein Albtraumschaf überzeugen würde, wäre die Liebe. Meistens ist es aber so, dass das Albtraumschaf spürt, dass es kommen soll, weil es irgendeinen Nutzen hat für die Gemeinde, für die Herde. Zum Beispiel als Schaf Nummer 49 oder als potenzieller Mitarbeiter oder als Multiplikator für andere Schafe. Eigentlich ist es total entlastend, weil es heißt, wir müssen uns gar nicht so viel Gedanken machen über diese Albtraumschafe und was wir mit denen anstellen sollen, damit die kommen. Wir müssen die einfach nur lieben. Das reicht. Natürlich kann sich dann diese Liebe wieder in Aktionen ausdrücken, weil Liebe fragt immer, wer bist du, was interessiert dich, was brauchst du? Und das kann natürlich zur Folge haben, dass man dann sagt, okay, du brauchst vielleicht Betreuung für deine Kinder oder eine andere Musik. Oder ein Spielenachmittag. Aber am Anfang steht immer die Liebe. Jetzt überleg mal, warum du gern wohin gehst, warum du gern wo mitmachst, warum du dich auf irgendwas einlässt, was dir vielleicht fremd ist oder wo du gar nicht so einen Zugang hast oder was dir gar nicht so liegt. Vielleicht, weil dort auch jemand ist, dem du wichtig bist und der sich für dich interessiert. Und der sich freut, dass du da bist, weil du du bist. Das wünschen wir uns alle, aber Albtraumschafe ganz besonders. Vielleicht, weil sie es noch nicht oft erlebt haben. Albtraumschafe merken ganz schnell, ob sie um ihrer selbst willen geliebt werden. Das heißt, sie fordern vielleicht eine Art Liebe von uns, die wir gar nicht haben. Die hat vielleicht nur unser Hirte. Und genau hier liegt das Geschenk, das uns die Albtraumschafe machen, weil sie lernen, uns lieben. Also geduldig, selbstlos, uneigennützig, hingebungsvoll, kreativ, barmherzig, demütig. Und genau deswegen erzählt Jesus die Geschichte von diesem einen verlorenen Schaf, weil er uns zeigen will, wie diese Liebe aussieht. Jetzt habe ich den Zusammenhang von dem Matthäus-Evangelium gesagt. Im Lukas-Evangelium, da schreibt der Lukas das nochmal ein bisschen in einem anderen Zusammenhang, nämlich, dass vorher sich fromme, tiefgläubige Menschen geärgert haben über Jesus, weil der sich zu viel um diese Außenseiter kümmert. Also er hat sich nicht nur um die gekümmert, das wäre noch gegangen im Sinne der Diakonie, aber es hat so ausgesehen, als hätte Jesus da auch noch Spaß dran. Also als würde der auch noch gern mit denen zusammen sein. Also er hat zum Beispiel gefeiert mit Leuten vom Zoll. Das sind Leute, die sind korrupt, wirtschaften gern in die eigene Tasche, die denken eher nur an sich und an den eigenen Vorteil und basteln an ihrer Karriere, fahren dicke Autos und wohnen in teuren Villen. Vielleicht, weil sie schon früh gelernt haben, dass wenn sie nicht für sich selber sorgen, niemand für sie sorgt. Oder Jesus unterhält sich anregend mit Ehebrecherinnen, die von einer Beziehung in die nächste wechseln. Absolut unmoralischer Lebenswandel. Vielleicht, weil die schon früh gelernt haben, dass wenn sie sich nicht Liebe holen, sie niemand liebt. Oder Jesus sitzt zusammen mit Alkoholikern, die gern mal einen über den Durst trinken. Vielleicht, weil die schon früh gelernt haben, dass wenn sie sich nicht selber trösten, sie niemand tröstet. Und Jesus sitzt zusammen mit denen und unterhält sich und feiert mit denen und liebt sie einfach und die Herde ärgert sich. Jetzt ist es so, ich habe jetzt immer von Albtraumschafen geredet, Albträume haben ja eine wichtige Funktion, also die zeigen uns an, dass irgendwas nicht stimmt, meistens geht es um irgendeine Überforderung. Und diese Schafe, mit denen Jesus sich abgibt, die überfordern uns, weil sie zeigen uns eigentlich unsere Grenzen. Und sie bringen uns irgendwo in Berührung mit unseren eigenen Zweifeln und eigenen ungeklärten Fragen, die uns vielleicht Angst machen und die vielleicht gar keinen so einen Platz haben in der heiligen Herde. Und diese Albtraumschafe, die konfrontieren uns mit unserer eigenen dunklen Seite. Vielleicht leben die nur aus, was wir uns selber nicht erlauben, aber es ist trotzdem da. Albtraumschafe erinnern uns vielleicht an unsere eigenen Sehnsüchte, unsere eigenen Defizite, unsere eigenen Verletzungen, die wir dem Hirten auch noch nicht hingehalten haben und die wir miteinander nicht teilen, aus Angst oder aus Scham oder aus Stolz. Die Herde, das gibt oft so eine ganz trügerische Sicherheit. Herde ist immer Sicherheit, fällt man nicht auf. Und die verleiht uns so einen kaum wahrnehmbaren Hauch von Elitebewusstsein und Arroganz und Heiligenschein. Dabei sind wir vielleicht gar nicht so anders. Vielleicht spielen wir nur besser Theater. Und Jesus provoziert mit dieser eigentlich ganz netten Geschichte seine Zuhörer, indem er sie zu den 99 sicheren Schäfchen zählt. Also er fragt, im Originaltext, wird der Hirte nicht die 99 im Bergland weiter grasen lassen und sich aufmachen und das Verirrte suchen? Und damit sagt er indirekt, gell, so seht ihr euch doch als die 99, die mich eigentlich doch nimmer so brauchen, weil ihr seid doch schon so heilig. Und dahinter steckt die Frage an jeden von uns, stimmt es? Also bin ich wirklich schon so heil? Brauche ich Jesus nimmer so wie die da draußen. Und die Herde ärgert sich, dass es Jesus scheinbar immer nur um die verlorenen Außenseiter geht. Das hört sich ja irgendwo eifersüchtig an. Aber dahinter steckt vielleicht doch die Sehnsucht oder das Wissen, dass wir den Hirten doch eigentlich genau so brauchen. Aber das zuzugeben würde bedeuten, wir setzen uns mit den Albtraumschafen auf eine Bank und teilen miteinander unsere eigenen Albträume und Jesus in unserer Mitte. Das würde auch den Albtraumschafen gut tun. Einige Zeit später erzählt Jesus dann nochmal eine Geschichte von Schafen, die ist noch viel provokativer. Und zwar erzählt er da davon, wie er die Herde trennen wird. Einmal. Und er wird sie nicht trennen nach drinnen und draußen, nach Gemeindezugehörigkeit, nach Frömmigkeitsstil oder nach Konfession, sondern er wird die Schafe unterscheiden nach ihrem Verhalten und nach ihrer Liebe zu den Schwachen und Ausgestoßenen und Vergessenen. Weil, er sagt, an unserer Liebesfähigkeit wird man erkennen, ob wir ihm wirklich vertraut haben und ob wir ihm wirklich geglaubt haben und ob wir ihm wirklich gefolgt sind und uns von ihm verändern und heilen haben lassen. Damit wir eben selbst lieben können. Und das ist so wichtig, weil damit Menschen sich gar nicht erst verlaufen, ist die Prophylaxe, also die Vorbeugung wichtig, der Umgang mit den Kleinen. Also viele von uns haben Kinder oder haben mit Kindern zu tun, als Eltern, Onkel, Tanten, Lehrer, Gemeinde, Gottesdienstmitarbeiter, Pfadfinder oder einfach auch nur als Nachbar. Und ein Mensch, ein einziger Mensch kann im Leben eines Kindes so viel bewirken, wenn es ihm das Evangelium vorliebt. Weil das Evangelium ist kein leeres Wort, sondern eine gelebte Kraft. Wir wollen uns jetzt in der Anbetung ganz gezielt an diese Kraft wenden und in dieser Kraft baden. Und wir beginnen mit dem Lied Jesus, berühre mich. Und dieses Lied, das beruht auf der Geschichte von einer Frau, die wusste, dass sie Heilung braucht. Und die hat Jesus